What's up?
Allez Romain, il attaque! Allez! Allez Romain!
Der Radsport-Podcast.
Da denkt man, in München ist es warm, aber wenn man den Vulkan im französischen Land sieht, dann ist es durchaus nochmal, glaube ich, ein wenig hitziger. Auch das Duell natürlich zwischen den beiden Großen, zwischen Tadej Pogacar und Jonas Vingegaard, das diese erste Woche der Tour de France bestimmt hat. Und dazu herzlich willkommen zu einer neuen Folge What's Up. Mein Name ist Lukas Bergmann und meine beiden Kollegen sind auch mit am Start. Das ist einmal Thomas Herrlich.
Hello.
Und Jonas Bayer.
Grüß euch.
Ich bin ehrlich, für mich ist der Podcast jetzt Hitzetraining. Ich habe das Fenster zugemacht, damit von draußen keine zu lauten Geräusche kommen und ich bereue es jetzt schon. Mir ist jetzt schon zu warm. Ich halte es eigentlich schon nicht mehr aus. Und ich sitze hier, viele Klamotten habe ich nicht an. So ehrlich will ich sein. Deswegen zeige ich auch nur meinen Oberkörper hier in der Kamera.
Im Unterschied zu Luke Rowe aber, vom John Thomas Podcast, hast du wenigstens ein T-Shirt an. Der sitzt meistens nur mit Mütze und oben ohne. Was er unten anhat, wird weder berichtet noch hier besprochen.
Thomas, du als Profi-Radsportler, hätte ich ja eigentlich gedacht, dass du auch so eine Kühlweste jetzt hast, wie sie jetzt im Ziel anhaben.
Ja, ich bin offensichtlich kein Profi-Podcaster. So viel kann man sagen. Ja, als vom Profi-Radsportler ist immer wieder schön, sich ab und zu mal die Werte von den Profis anzugucken. Kleiner Teaser schon mal aufs Interview mit Felix Großschartner, das wir gerade eben noch geführt haben. Also was da an Wattwerten mal so aus Versehen kurzzeitig getreten wird, da fällt man halt dann doch immer wieder vom Glauben ab, wie krass das einfach nochmal ist, das Level. Wenn man da sagt, ja, dann hast du halt immer mal wieder Spitzen, dann mal hier 700 Watt und dann hier oder dann, da habe ich gestern ganz locker 300 Watt einfach nur und so, alles klar, danke, tschüss.
Die letzte Folge haben wir hier aufgenommen nach der vierten Etappe. Das war die Etappe, wo Jasper Philipsen seinen zweiten Sprintsieg geholt hat. Ich würde sagen, seitdem ist ja eh nicht so viel passiert, also können wir gleich ins Interview, oder?
Lass Bergtrikot noch kurz sprechen, glaube ich. Das war, ja, aber sonst eigentlich. Fangen wir doch direkt plakativ an. Ist es die geilste erste Tourwoche ever? Man muss ja immer ever sagen.
Ja, das ist aber vor allem was Thomas Gerlich immer sagen möchte. Ich möchte nämlich gleich mal darauf eingehen, was du nach der fünften Etappe auf jeden Fall für einen Take in unserer WhatsApp-Gruppe rausgehauen hast. Der war sehr interessant. Etappe 5.
Darüber können wir gleich diskutieren. Aber ich glaube auch einfach die Tourwoche, also erstens ist die Tourwoche geil, aber ich glaube, sie sticht auch einfach deswegen nochmal so heraus, weil der Giro so scheiße langweilig war bis zur dritten Woche, dass einfach gerade alle denken, oh mein Gott, das ist Grand Tour, wie geil ist das denn?
Das ist korrekt. Aber auch, glaube ich, außerhalb der Radsport-Bubble.
Ich habe mir im Ende einfach beim Giro so einen riesigen Berg angeschaut, in dem das Gesamtklassement mit 10 km/h da hochgerollt ist, ohne dass überhaupt jemand attackiert hat und vorne eine Spitzengruppe war, von denen ich keinen einzigen Fahrer kannte. Also ich sage mal, die war nicht groß die Höhe, über die Tour jetzt springen musste. Aber Thomas, ich bin trotzdem bei dir. Es war fantastisch anzuschauen, auch wenn wir beide, auf das möchte Lukas ja anspielen, die Tour de France nach Etappe 5 quasi schon beerdigt hatten.
Und zwar, obwohl damals Jonas Vingegaard nicht im gelben Trikot war, sondern Jai Hindley, der diese Etappe 5 gewonnen hat, aus einer Ausreißergruppe raus. Deswegen hatte er dann auch noch ein bisschen Vorsprung mitgebracht und konnte dann das gelbe Trikot sich vor Jonas Vingegaard an diesem Tag sichern. Aber das war natürlich das Entscheidende, worauf die Radsportwelt dann geschaut hat. Als Jonas Vingegaard eben fast eine Minute oder über eine Minute auf Tadej Pogacar am Ende rausholt auf dieser Etappe. In der WhatsApp-Gruppe danach, Thomas, kam von dir der schöne Satz, Jonas Vingegaard ist der beste Grand-Tour-Fahrer aller Zeiten vielleicht.
Ich habe nicht der aller Zeiten gesagt, aber der aktuell beste der Welt. Das war meine These. So. Meine These war Pogacar bester Radfahrer der Welt und Vingegaard bester Grand-Tour-Fahrer. Es wirkte... Aber das Herrliche, es war ein Tag später und auch gestern hat sich wieder alles genau ins Gegenteil gedreht. Aber das ist ja, finde ich, der schönste Take der Tour. Alle Prognosen, die man vorher hatte, oder die ich zumindest hatte, was ist wessen Terrain und wo ist wessen Stärke, wurden eigentlich einer Woche genau andersrum gedreht. Weil genau auf der Etappe, die ich persönlich, und man sieht ja, wie wenig Ahnung ich habe offensichtlich, ich persönlich Pogacar zugesprochen habe, hat Vingegaard geholt. Und gestern, ewig langer Berg, oder auch davor die Höhe, ne, da holt's Pogacar dann zurück. Also ich hätte es genau andersrum vorher gedacht, aber ist doch wunderbar. So schön täuscht man sich die ganze Zeit. Ich habe auch gesagt, Mikkel Landa endet vielleicht auf Platz 3. Der weiß nicht, ob der überhaupt Top 10 schafft.
Was man aber dazu sagen muss, und das muss man dir zugute halten, wann gab es das letzte Mal eine Tour de France, wo nicht ein Fahrer, der mal auf einer Etappe dann so viel Vorsprung rausgeholt hat, im Kampf ums gelbe Trikot, auf seinen Erzrivalen, danach nochmal wirklich groß Zeit eingebüßt hat. Also ich hatte das Gefühl, so die letzten 7, 8 Jahre, vielleicht sogar noch länger, war es immer so, okay, der dominanteste Fahrer hat sich dann relativ schnell gezeigt bei den ersten zwei, drei Bergetappen und hat dann einmal einen großen Zeitvorsprung rausgeholt und ist danach einfach immer am Hinterrad seines Erzrivalen geblieben. Und dass der Erzrivale irgendwie nochmal Zeit rausfahren konnte, ist eben selten passiert. Und deswegen hat das natürlich schon dazu verleitet, an diesem Mittwoch zu sagen, hey, Tadej Pogacar scheint nicht in dieser Form zu sein, mit Jonas Vingegaard mitfahren zu können. Vielleicht wird er das an ein paar Tagen schaffen, dass er an seinem Hinterrad bleibt, aber dass Jonas Vingegaard wirklich nochmal so viel Zeit verliert auf Tadej Pogacar, wie er es dann direkt am nächsten Tag macht, hätte ich jetzt ja auch nicht für möglich gehalten und hat jetzt, wenn man sich die Exempel der vergangenen Tour de France Ausgaben anschaut, auch nicht dafür gesprochen.
Ja, zumal natürlich doch dazu kommt, dass uns, glaube ich, allen klar war oder nach diesem Tag relativ schnell klar war, dass es genau zwei Leute gibt, die auf einem anderen Level fahren. Also nach Pogacar war ja trotzdem nochmal eine riesen Lücke an diesem Berg. Okay, die sind dann wieder hingerollt, aber Vingegaard ist vorne draus gefahren, hat diese eine Minute oder was, glaube ich, auf 1,5 Kilometern rausgefahren, also da wie auch immer. Und danach war ja trotzdem nochmal eine große Lücke. Ich glaube, deshalb haben wir alle so ein bisschen das quasi schon beerdigt. Und wie du sagst, Lukas, für mich gab es immer bei der Tour de France vor allem Ausreißer nach unten, nicht mehr nach oben. Also wenn einer mal einen schlechten Tag hatte, dann haben die sich nicht mehr davon erholt oder waren dann besser wie der dann Führende. Aber ich finde es am schönsten eigentlich, dass man da so emotional noch dabei ist und nach so einem Tag dann einfach, ah fuck, weil wir uns ja alle so gefreut hatten auf diesen Zweikampf, dieses Duell und man dann wirklich so sagt, ah scheiße, jetzt macht's Vingegaard alleine und wir schauen uns den Kampf um Platz 2 an. Zum Glück will ich sagen nicht.
Aber das dachten wir ja letztes Jahr auch. Also ich würde nämlich deswegen so ein bisschen Thomas widersprechen mit der geilsten ersten Tourwoche, wenn man sich an das vergangene Jahr erinnert. Das war auch ja eine ähnliche Situation, dass man mal zwischenzeitlich kurz gedacht hat, ah, jetzt ist Pogi auf jeden Fall vorne weg, das holt keiner mehr. Und dann kam in der zweiten Woche die Attacke von Jumbo. Also ich sag mal so.
Genau, sie kam in der zweiten Woche.
Ah, okay, das willst du.
Da. Also erstens das, weil die erste, also nach der ersten
so
Woche
genau nehmen Jahr, wir dachte das, ich auch, Pogacar gewinnt nicht.
Die Tour. Nee, genau, das meine ich ja. Und ehrlicherweise finde ich es einfach bei dieser ersten Woche den direkten Schlagabtausch nochmal krasser, weil letztes Jahr in der ersten Woche, wo sind die großen Zeitabstände entstanden? Es war diese Kopfsteinpflaster-Etappe, die alle noch haben. Jumbo ist ein absolut Chaos. Ja, da war es nicht, Pogacar fährt gegen Vingegaard und der setzt die Attacke, die der andere nicht mitgehen kann. Nee, da waren es drei Platten, einer stürzt und Vingegaard bekommt ein Fahrrad, das größer ist als er selbst in der Sitzhöhe. Das waren da die Probleme und dann stürzt noch jemand und so weiter und da dachte man, ah nein, da hatte man sich ja noch gefreut, jetzt hat man endlich einen Kontrahenten vielleicht mit Roglic und Vingegaard für Pogacar und die kacken direkt ab, weil sie Pech haben oder sonst wie. Und danach kam dann erst die Bergetappe, wo es spannend wurde und bisher haben wir aber einfach nur einen sportlichen Schlagabtausch. Es ist nicht so, dass einer von beiden krass eingegangen wäre, wie du sagst, weil ich hätte an dem Tag ja auch nicht gesagt, oh die Tour oder das ist blöd, wenn Pogacar wirklich katastrophal angegangen wäre. Er war immer noch der Zweitbeste. Da dachte man aber einfach, okay, vielleicht ist Vingegaard aktuell, aus was für Gründen auch immer, Verletzung, vielleicht Form, vielleicht ist er besser, einfach nochmal diesen Ticken besser. Und jetzt haben wir diesen direkten Schlagabtausch von zwei Leuten, die über allen anderen sind, aber die einfach so nah beieinander sind, dass ich persönlich null Prognose abgeben kann und auch wirklich kein Gefühl habe, wie das weitergeht. Also alles ist für mich möglich. Es kann jetzt die ganze Zeit so hin und her gehen. Es kann ab jetzt Pogacar sich doch durchsetzen, weil er jetzt drin ist. Es kann aber auch am nächsten Hohen Berg Vingegaard einfach nochmal zeigen, dass er doch 5 Kilo leichter ist, was weiß ich. Und das ist doch so maximal geil. Und es kann am Ende, wir haben schon drüber gespottet, Bonussekunden, es kann sich am Ende einfach um Sekundenbereiche holen. Es kann dieses eine kurze Zeitfahren kann entscheidend sein. Jede Etappe kann einfach, so eng wie das aktuell ist, kann einfach super entscheidend sein. Und das ist doch mega geil.
Ja, ich glaube auch, das macht so fantastisch gerade, dass sie so eng beieinander sind. Springen wir ein bisschen vor zum Puy de Dôme, diesem Vulkan, Lukas, wurde schon gesagt, wo es so unfassbar heiß war. Pogacar hat zwar Vingegaard distanziert, aber es hat sich ja gefühlt auf 10 Meter abgespielt, diese Distanz, die auseinander sind. Also so wie es mir vorkommt, Thomas, du kennst dich da immer besser aus, aber das sind 3, 4, 5 Watt maximal, die da dazwischen liegen und die dann einfach einen Unterschied machen können an einem Tag. Wir haben gesehen, Pogacar hat, glaube ich, seine Helfer angewiesen, unten am Berg alles Wasser, das sie zur Verfügung haben, nochmal über seinen Kopf zu leeren, damit er sich da irgendwie klimatisieren kann. Und vielleicht am Ende ist es da, dass die 2 Watt oder weiß der Teufel was dann dazwischen denen liegt. Also es ist so knapp, glaube ich, dass das so unglaublich cool ist, das sich anzuschauen, diesen Zweikampf.
Das hat Felix Groß-Schartner gerade nochmal gesagt. Ich glaube, das hat aber am Ende off-air gesagt, deswegen wiederhole ich es ja nochmal, tease ich nochmal an, auf die Frage, wie heiß es war, dass er sagte, er hat dann eigentlich unten nur noch all sein Wasser Tadej über den Kopf gekippt, obwohl er selber schon komplett grau war, aber bei ihm ist ja eigentlich egal, wenn er verkackt dann. Und das auch, das will ich mir auch nicht vorstellen, es ist heiß, du schwitzt ohne Ende, du hast diese Wasserflasche und dann schützt du deinem Teamkollegen drüber und denkst, ja fuck, ja, wie es mir jetzt geht hier bei 35 Grad, ist auch komplett egal. Nee, aber gestern, das war schon Wahnsinn, wir haben geschätzte Zahlen zumindest von gestern, wenn wir drauf gucken wollen, dann gucken wir doch mal drauf.
Strawarzen.
Problem natürlich immer, sie laden es nicht hoch, also es sind jetzt estimated Werte, wie man es dann auf den Internetforen oder auf bestimmten Formeln, mit denen man das erschließen kann. Bergauf kann man das eben doch einigermaßen in einem Bereich zumindest schätzen, weil man das Gewicht der Fahrer nimmt, weil man das Profil hat und weil man über die Höhenmeter und die Zeit und die Geschwindigkeit, die man da hochfährt, kann man eben auf die Energie schließen, die es braucht, um so schnell da hochzufahren. Und das war gestern tatsächlich dann nicht mehr ganz viel Unterschied, vor allem die absoluten Zahlen bei Pogacar sind mal wieder irgendwelche Bestwerte, wie immer, und es ist hinten raus aber einfach die letzten 4 Kilometer, die gefahren ist, in 14 Minuten 7 Watt pro Kilogramm und die WAM, die man ja immer auch als Hobbyfahrer mal sich angucken kann, 2035 WAM auf 14 Minuten, also das kann man ja immer mal versuchen, das zeigen ja diverse Radcomputer auch, wenn man berghoch fährt. Mit dieser Geschwindigkeit würde man in einer Stunde 2000 Höhenmeter fahren. Das ist krass. Und was ich am eindrucksvollsten nochmal fand, wie sehr die beiden über allen anderen sind, dieses Level, dass die 4 Minuten, wo Pogacar dann komplett gezündet hat, auf diesen 4 Minuten hat er gegenüber Carlos Rodriguez und Chai Hindley eine knappe Minute rausgefahren. Auf 4 Minuten Attacke, 1 Minute Vorsprung rausfahren. Da könnte man sich als Gesamtdritter, Vierter, Fünfter der Tour auch mal fragen, was man so beruflich macht, wenn man das merkt, dass es einfach...
Was denkt wohl der 20.
Ja. Also das zeigt einfach nochmal dieses Level der beiden. Das ist, und wie du vorhin gesagt hast, wir können froh sein, dass es 2 gibt davon. Dass es nicht einer ist, der jetzt da durchzieht und jetzt 5-mal hintereinander die Tour gewinnt, sondern wir haben einfach 2 auf einem Level, wo man nicht weiß, wer es für sich entscheiden wird.
Ich will euch eine Frage dazu stellen. Also die sind jetzt so weit drüber. Ist es für Jai Hindley, Carlos Rodriguez, Simon Yates und so weiter nicht klüger, da erst gar nicht mitzufahren, wenn Sepp Kuss losfährt, sondern einfach ruhig Blut, eigenes Tempo und los?
Machen sie ja, glaube ich, auch. Also am Tourmalet, als sie vorne gefahren sind und dann, also wie schnell Hindley da abgefallen ist, ich glaube, das war mehr aus dem Grund, der wusste, okay, es sind noch, ich glaube, das waren schon nochmal ein paar Meter vor der Passhöhe. Also ich glaube, das waren da wirklich 2 Kilometer vorher oder so nochmal. Also schon ein Stück oder ein Kilometer. Ich weiß leider nicht sicher. Aber der hätte, so wie er abgeplatzt ist, hätte der, wenn er jetzt da Vollgas mit reinfährt, hätte er noch ein bisschen länger dranbleiben können. Aber ich glaube, da ist, also relativ sicher ist da schon der Gedanke, okay, es kommt noch ein Berg, es ist hier noch bis zur Bergwertung und da fahren gerade 3 Leute vorne. Die Werte kann ich eh nicht fahren. Kuss kann das fahren, weil er weiß, gut, für mich ist in 5 Minuten Feierabend, dann kommt die Spätschicht mit Wout van Aert und Hindley weiß, ja gut, ich muss halt noch einen Berg fahren. Deswegen glaube ich, ist denen das allen schon relativ klar, dass die da gar nicht lange versuchen mitzufahren.
Ist Hindley der drittstärkste, eurer Meinung nach? Er sah natürlich auf dieser Etappe, als er als Ausreißer vorne weg war, erstmal natürlich in der perfekten Position aus, aber man muss sagen, so die letzten 2-3 Tage hat man gemerkt, Ineos mit Tom Pidcock und Carlos Rodriguez kommen da deutlich näher und auch Simon Yates wirkt in wirklich starker Form, obwohl er gestürzt war am Vortag, gestern richtig stark gefahren. Also auch um Platz 3 könnte sich da ein richtig spannender Kampf entwickeln, wie wir es schon vor der Tour auch prognostiziert haben, weil es da einfach jetzt 4-5 Fahrer gibt, die für mich nochmal auf einem sehr ähnlichen Level sind.
Sehe ich genauso. Also ehrlicherweise fast sogar mehr, die auf einem selben Level sind, nur alle, die eine sehr unterschiedliche Ausgangssituation haben. Ich sehe ehrlicherweise auch Felix Gall beispielsweise, wie er Berge fährt, gar nicht so weit davon weg. Der hat halt nur schon irgendwann mal 10 Minuten Rückstand kassiert. Und Chai Hindley hat da den großen Trumpf, dass er diese 2 Minuten Vorsprung von dieser einen Etappe mitgenommen hat. Wenn die in der Gruppe fahren, hat man ja gestern gesehen, dann, ja, also ich glaube, Gall ist sogar mit Hindley ins Ziel gefahren, Rodriguez und Pidcock waren teilweise vor ihm, Yates ja auch, da spielt die Hitze mit rein. Ich glaube, da sind wirklich die Unterschiede auch nochmal so klein, dass sie alle auf einem ziemlich ähnlichen Level unterwegs sind. Bei Pidcock bin ich ehrlicherweise gespannt. Das gestern war, glaube ich, auch mit eine sehr gute Etappe für ihn, mit einem Abschlussberg. Da bin ich gespannt, wie macht das bei einer langen Bergetappe mit 3-4 Anstiegen und sonst wie und in der Höhe. Da ist er einfach noch unerfahren. Bei Rodriguez ähnlich. Hindley hat halt den Trumpf, dass man weiß, er kann 3 Wochen Grand Tour und auch hinten raus noch schnell fahren. Deswegen ist er in meinen Augen nicht der drittstärkste aktuell, aber der Favorit auf Platz 3.
Carlos Rodriguez wirkt unfassbar dünn. Und er ist, glaube ich, der gesichtsloseste Typ. Also ich habe noch nie...
Das klingt so böse.
Ja, also ich meine, der ist auch noch nicht lange dabei. Er ist 22, er ist ganz junger Fahrer noch, aber ich habe kein Gesicht vor Augen. Also jetzt habe ich hier sein Profil bei Pro Cycling Stats aufgerufen, aber ansonsten, den habe ich einfach nicht so auf dem Schirm gehabt, auch vor dieser Tour, dass er so stark ist. Finde ich sehr cool. Er ist natürlich noch sehr jung, muss man abwarten, wie es dann am Ende aussieht. Und ja, ich meine, Jai Hindley hat sich da eine geile Position gebracht, muss man auch vor Bora den Hut ziehen, vor so einem Manöver auch, das sich zu trauen, durchzuziehen dann, beeindruckend. Und jetzt sind sie da in der Pole-Position und müssen ehrlicherweise nur verteidigen und mal schauen, wie weit es geht. Wie du sagst, Thomas, die wissen, dass er es kann, 3 Wochen lang. Und dann mal sehen, weil auf viele hat er ja auch schon richtig viel Vorsprung. Also ich meine, auf jetzt Rodriguez, Yates und beide Yates und Pidcock so 2 Minuten, aber dann geht's schon los, ja. Auf Gaudu sind schon 3,5 Minuten. Also das ist schon eine richtige Menge. Wenn er da nicht aufplatzt, wird es schwierig für ihn. Zumal Gaudu für mich wirklich nicht gut aussieht aktuell. Also Top 10 wird wahrscheinlich schon reichen, aber jetzt da vorne irgendwie Zeit abzunehmen, den anderen sehe ich aktuell überhaupt nicht.
Hindley könnte auch den Vorteil tatsächlich des Teams haben, finde ich, in dieser Reihe. Also Ineos ist natürlich auch noch ganz gut aufgestellt. Da ist für mich mehr die Frage, für wen wird wie gefahren? Also Bernal macht da teilweise auch einen super Eindruck, aber wie würden sie sich entscheiden, wenn es jetzt auf Pidcock oder Rodriguez ankäme? Simon Yates fährt da, glaube ich, ziemlich alleine rum. Auch Felix Gall fährt da ziemlich alleine rum. Ben O'Connor ist ja leider auch absolut nicht seine Tour. Gestern super früh wieder abgeplatzt. Der, glaube ich, kann sich da aus der Gruppe komplett verabschieden. Und Bora hat da aber zumindest eine ganz klare Aufgabenverteilung mit einem ganz klaren Ziel. Das könnte auch nochmal deren Vorteil sein, weil Emo Buchmann fährt tatsächlich eine ziemlich starke Tour auch bis dahin und auch auf der Tourmalet-Etappe ganz klar auch nochmal für Hindley gefahren, obwohl er selber auf Platz 4 ist. Das kann schon ein Trumpf sein. Und da ist er tatsächlich schon einfach hat Hindley nochmal ein, zwei recht wertvolle Fahrer an seiner Seite.
So viel zum Gesamtklassement. Im anderen Trikot sieht es relativ deutlich auch aus.
Habt ihr ein Gefühl? Ganz kurz. Also wirklich, sonst habe ich immer eine These oder ein Gefühl und sage für den, sonst wie. Habt ihr ein Gefühl, wie es im GC ausgehen wird oder geht es euch wie mir, dass eigentlich alles genau gleich wahrscheinlich ist, gefühlt?
Also nach der Woche...
Ich bin komplett 50-50.
Ja. Also genau wie du es vorhin gesagt hast, es kann nochmal so einen Tag geben, wo Jonas Vingegaard eine Minute auf einmal auf Pogi rausfährt. Es kann aber auch nochmal so einen Tag geben, wo Tadej Pogacar wegsprintet und dann 30 Sekunden Vorsprung hat. Kann auch sein, dass der Mann noch 3 Etappen gewinnt und dadurch dreimal 5 Sekunden gut macht und so ins gelbe Trikot schlüpft. Also durch Bonussekunden ist es gerade alles möglich.
Ich bin aufs Zeitfahren gespannt, ehrlicherweise. Das wird, weil wir haben die ganze Zeit darüber gesprochen, dass die Tour so wenig Zeitfahrkilometer hat und sonst wie, aber es könnte am Ende sehr entscheidend werden für dieses Duell.
Definitiv. Das grüne Trikot, das ist aktuell sehr, sehr fest in der Hand von Jasper Philipsen. Und man muss sagen, ich weiß nicht, ob Wout van Aert das einfach komplett aufgegeben hat. Dann geht er aber doch wieder in die Ausreißergruppe und versucht dann in Zwischensprints Punkte zu holen. Irgendwie erschließt sich mir nicht ganz, was Wout van Aerts Ziel bei dieser Tour de France ist. Geht's euch auch so?
Ja, aber so ein bisschen, so wirklich in den Zwischensprints hält er auch nicht rein. Also als er in der letzten Gruppe war und wer war es denn von Cofidis doch? Ich komme gar
nicht. Brian Kokar.
War es Brian Kokar, glaube ich, genau. Da gesprintet ist, da hat Wout gar keine Anstalten gemacht, mitzusprinten. Und sonst in den Massensprints habe ich auch das Gefühl, er hält nicht 100% rein. Also nicht in jedem zumindest. Oder wird dann behindert irgendwo oder sonst. Es ist tatsächlich schwierig. Ich habe das Gefühl, um es kurz zu Ende zu bringen, dass Wout sich dies Jahr nicht mehr aufs grüne Trikot und vor allem nicht mehr auf, ich will 4 Etappen gewinnen im Massensprint, sondern eher so jetzt die Etappen, die morgen übermorgen folgen. Ich glaube, er wird sich noch 1, 2 Klassiker-Etappen raussuchen, wo er dann vielleicht auch drauf gehen kann, weil er wird garantiert nicht ohne Etappensieg nach Hause fahren wollen. Aber er weiß jetzt nicht mehr, ob er jeden Massensprint mit reinhält oder ob er sich da denkt, okay, ich ruhe mich doch lieber mal noch ein bisschen aus.
Ja, und das ist irgendwie schon interessant, weil er hat beim allerersten Sprint, bei Etappe 3, hat er ja eigentlich eine wahnsinnig gute Position gehabt. Da ist er dann so an der Bande von Jasper Philipsen ein bisschen eingeklemmt gewesen. Da hat er sich auch danach beschwert. Das war ja die große Diskussion. Und seitdem ist er aber auch überhaupt nicht mehr in der richtigen Position. Also bezeichnend die Etappe, die Mats Pedersen dann am Ende gewinnt. Ich glaube, es war der Samstag vom Puy de Dôme.
Ja.
wo es zum Schluss einen Bergaufsprint gab und Lidl Trek von vorne das auch sehr, sehr gut angefahren hat für Mats Pedersen und er bringt es dann auch zu Ende. Aber da kam Wout ja von sehr weit hinten, obwohl Jumbo-Visma das die ganze Zeit das Tempo gemacht hatte. Aber man merkt halt einfach, dieses Team ist auf Berge aufgebaut und nur Laporte alleine bringt ihn scheinbar nicht in die Position. Und das, was er sonst immer perfekt auch hingekriegt hat, dass er sich alleine in Position bringt, das ist irgendwie ihm nicht ganz vergönnt bei dieser Tour de France. Und dann sprintet er da von hinten mit einer sehr, sehr starken Geschwindigkeit, dann noch auf Platz 3. Aber weil er halt einfach zu spät rauskommt, reicht's dann eben nicht mehr. Also es ist so ein bisschen, als hätte er seine absolute Sprintstärke nicht gerade parat. Vielleicht auch, weil er noch mal mehr auf Bergtraining und Unterstützung für Jonas Vingegaard gesetzt hat?
Ich habe auch das Gefühl, dass die, beziehungsweise das Gefühl, ich glaube, es ist tatsächlich sehr, ist auf jeden Fall so, die Sprinter in der Breite sind deutlich stärker aufgestellt als letztes Jahr zum Beispiel. Also allein, wenn ich mir das anstelle, ja, Philipsen gewinnt zwar 3 Etappen und wirkt wie der Dominator, aber jedes Mal war es sauknapp. Und dahinter kommen 4, 5, 6 Namen, die gefühlt jedes Mal auf Platz 2, also die mal auf Platz 2 fahren. Also Caleb Ewan war mal knapp dran, Phil Bauhaus war ja oft gut dran, den Grünewegen war auch bei der Etappe, die Mats Pedersen gewinnt, nicht so weit weg, Mats Pedersen ist da mit drin. Also allein, weil man Wout ja schon gefühlt sehr viel mit dem letzten Jahr, mit der letzten Tour vergleicht, ich will jetzt das Sprinterniveau letztes Jahr gar nicht so schlecht reden, aber das ist dieses Jahr schon nochmal breiter und breiter aufgestellt, muss man ehrlich sagen. Also bei den Sprints können gefühlt 6, 7 Leute jeweils eine Etappe gewinnen und letztes Jahr hatte ich das Gefühl, es können nur 2 oder 3 realistisch.
Ich habe das Gefühl, dass sowohl Wout van Aert als auch Mathieu van der Poel das klare Ziel Weltmeisterschaft haben in Großbritannien dieses Jahr. Das ist ein Kurs, der ihnen beiden liegt. Sie waren beide noch nicht Weltmeister. Ich glaube, das wollen sie auf jeden Fall abhaken und jetzt passt der Zeitpunkt eigentlich ganz gut nach der Tour de France, weil es ist mir ehrlicherweise auch nicht so ganz zu erklären, dass Mathieu van der Poel so alle eigenen Ambitionen erstmal hinten anstellt, bis auf in der Tourmalet-Etappe in der Ausreisegruppe zu sein, wo man mir auch nochmal erklären muss, was ihn da geritten hat. Er hat danach wohl gesagt, sie wollten mit Philipsen in die Ausreisegruppe wegen dem Zwischensprint. Das hat nicht geklappt und dann ist er einfach vorne geblieben. Warum er dann ständig in der Führung ist, ja, was weiß ich, so fährt er wahrscheinlich. Aber ich glaube, dass sie beide das Ziel Weltmeisterschaft haben. Natürlich wollen sie mit einem Etappensieg nach Hause kommen, aber ich glaube, die wollen auch einfach vermeiden, dann in so Massensprintern zu stürzen. Das kann einfach so schnell passieren. Wir haben es auf der einen Etappe gesehen, haben es schon besprochen. Ist, glaube ich, extrem schwierig. Und ja, ich meine, Etappensiege hat er eh schon einen Haufen, der Kollege Wout van Aert. Und da kommen jetzt 1, 2 Etappen, die ihm eigentlich ganz gut liegen.
Die WM ist tatsächlich ein ganz guter Punkt. Ich finde es aber auch krass dahingehend und zeigt, wie gut es bei Alpecin läuft, das Commitment, dass Mathieu trotzdem als Anfahrer trotzdem in jeden Sprint reinhält. Also auch da könnte man sich, also es ist, und du sagst, du hast ja einen der besten Fahrer der Welt. Genau, und du hast einen der besten Fahrer der Welt. Und das Team, also auch als Team, dass die Sportler das wollen und sich gut verstehen, alles schön und gut. Aber es würde auch Teams geben, wo ein sportlicher Leiter oder irgendein BWLer irgendwann sagt, hey, ganz ehrlich, der kostet uns schon auch ein bisschen viel dafür, dass er sich einer relativ hohen Verletzungsgefahr ausgibt und da jedes Mal, er ist zwar der beste Anfahrer in der Tour, aber dass er das macht, dass da nicht irgendwann mal jemand sagt, hey, wollen wir den vielleicht nicht ein bisschen hinten sichern, weil wir brauchen den noch, blöd gesagt. Das ist tatsächlich auch ein Zeichen der Stärke von Alpecin, dass sie sich dafür auch nicht zu schade sind und das auch so komplett durchziehen.
Ja, vor dieser Tour de France gab es 2 Optionen für ihn, wenn er einen Sprint anfährt. Die erste Option, er fährt mit 4000 Watt bei 1 Kilometer los, sein Sprinter platzt hinten ab und niemand weiß, was los ist. Oder er war der Viertletzte im Sprintzug, weil er diese Endsachen einfach nicht hinbekommen hat. Wir haben auch schon drüber gesprochen, was er für wahnsinnige Positionierungsprobleme hatte. Das ist irgendwie alles weg. Auch sicherlich dank Jonas Rickard, der sie ja immer, also das ist der vorletzte Fahrer, der vor Mathieu van der Poel fährt, der sie da immer in sehr gute Positionen abliefert und dann im Grunde beide ja so ein bisschen auch ehrlicherweise das Hirn ausknipsen können. Dann fährt der eine los mit 1300 Watt und dann hält der eine nochmal drüber mit 1500, dann wird es extrem schwierig.
Aktueller Zwischenstand im Kampf ums grüne Trikot, Jasper Philipsen 259 Punkte, danach kommt Brian Coquard, der wirklich eine sehr, sehr gute Tour de France fährt, wirklich in guter Form zu sein scheint, mit 149 Punkten, Mats Pedersen auf Platz 3 und Wout dann eben mit 112 Punkten, jetzt auch nicht so schlecht platziert. Also sagen wir mal so, jetzt rein theoretisch ist das noch nicht verloren, das grüne Trikot, aber mit der aktuellen Fahrweise ist das auf jeden Fall was Jasper Philipsen sehr schwer zu nehmen sein wird, vor allem wenn man jetzt auf die kommenden Etappen schaut. Der Mittwoch ist was Jasper Philipsen auch wieder liegen könnte. Und wenn der Alpecin wieder so einen Sprintzug aufbaut, dann glaube ich, kommt da zumindest weit vorne an.
Bevor wir gleich zu Fantasy und zum Interview kommen, habe ich eine Frage an euch. Das ist die erste Tour de France seit Ewigkeiten, der De Koenig keine Etappe gewinnt?
Ja, De Koenig ist natürlich Quatsch. Sudal Quickstep.
Quickstep.
Sudal Quickstep heißt es jetzt.
Glaube ich nicht dran. Es wird auf jeden Fall noch irgendeine geben. Am Ende gewinnen sie das Zeitfahren oder so. Sie kommen immer irgendwo durch. Und Julien Alaphilippe wird sich auch noch in jede zweite Ausreißergruppe dazu begeben. Das kann auch schon sein, dass bei ihm mal einer nochmal durchrutscht und er mal einen so guten Tag hat, dass er das Ding abschießen kann. Also von dem her eine Etappe traue ich Ihnen noch zu.
Ich kann es mir vorstellen, dass es nicht klappt. Ich bin gespannt, wie Jakobsen sich durch die Tour schleppt, ob der sich noch irgendwie halbwegs erholen kann von seinen Verletzungen. Das sieht natürlich nicht gut aus, aber allein dass er sich noch durchkämpft, heißt, er hat noch den Plan, irgendwo sonst spätestens in der dritten Woche, wenn er es vielleicht ein bisschen erholt hat, nochmal einen Sprint zu gewinnen. Das traue ich ihm zu. Ansonsten, wenn ich Alaphilippe in der Gruppe sehe, auch ich weiß gerade nicht mehr, welche Etappe es unter der Woche war, wo er dann vorne attackiert und gefühlt nach 40 Sekunden wieder eingeholt wird und dann ganz hinten durchgereicht wird. Der wirkt mir gerade nicht so, als ob er die Form hätte. Also nicht die Tourform, weil es einfach zu viele andere gibt oder zu gute andere gibt auch. Für das Team sieht's tatsächlich sehr schwer aus. Hat natürlich enorm Pech, weil mit Jakobsen gehst du eigentlich in die Woche und hoffst dann mindestens eine Etappe dazu gewinnen. Ansonsten, ja, zumindest die unauffälligste Tour bisher.
Mehr wirken sie richtig planlos, muss ich sagen. Also richtig, richtig planlos.
Aber welchen Plan hast du auch? Also ja, das Team, Jakobsen, das ist das einzige Ding. Jakobsen soll irgendwie einen Sprint gewinnen. Ansonsten fahren da alle mit und mal gucken. Jakobsen, der hat auch gesagt, dass er am Ende der Saison gehen muss. Also sein Vertrag wird nicht verlängert werden. Ja, irgendwie wirkt das nicht so, als ob die... Mich würde interessieren, mit welchem Ziel gehen die in die Etappen rein? Oder ist das okay, wir haben 8 ganz gute oder 7 ganz gute Klassikerfahrer und einen Sprinter. Gucken wir mal, was passiert.
Und das ist, glaube ich, genau der Unterschied zu früher. Früher hatten sie einfach noch 4 Leute dabei, die noch eine Etappe gewinnen können. Jetzt haben sie aus meiner Sicht, ja, Alaphilippe, einen Dreiviertelfahrer, der für eine Etappe gut ist. Alle anderen sehe ich nicht eine Etappe gewinnen aus der Mannschaft.
Man fragt sich aber so ein bisschen, weil ich meine, es ist jetzt nicht so, dass sie wenig Talente und so weiter in den letzten Jahren hatten. Ich meine, gut, Remco und so weiter, das ist jetzt sowieso nochmal eine ganz andere Geschichte. Der wird auch irgendwann mal bei der Tour de France auftauchen. Das ist, glaube ich, das langfristige Ziel. Aber was zum Beispiel mit einem Van Zevenand oder sowas passiert ist, das ist ja irgendwie nicht abzusehen gewesen in den letzten Jahren. Also man dachte ja, klar, da gibt's einen Umbruch, aber die Talente waren ja trotzdem da und irgendwie hat man das aber zum ersten Mal innerhalb der letzten 10, fast 15 Jahre nicht geschafft, diesen Umbruch so glatt hinzukriegen, wie sie es sonst immer geschafft haben.
Und aktuell läuft auch einfach nicht viel für sie. Also bei ihnen, so Klassiker, dummer Spruch, erst kein Glück, dann kommt noch Pech dazu. Aber gefühlt war Quickstep auch immer ein Team, das aus ihren Möglichkeiten auch immer einfach sau viel rausgeholt hat. Auch letztes Jahr. Da haben wir auch vor der Tour noch gesprochen, oh, mal gucken, wie es wird. Und dann sind sie aus der ersten Woche mit 3 Etappensiegen raus oder so oder hatten am Ende 4 Etappensiege und so, das war immer Quickstep, so kannst du eigentlich nie abschreiben, deswegen sollten wir es eigentlich vielleicht auch jetzt nicht tun, aber insgesamt diese Saison und auch die erste Tourwoche wirkt so, als ob so, du holst nicht über das Maximum raus und wenn du das nicht machst bei der Tour, dann klappt es auch nicht.
Ich habe auf jeden Fall keinen in meinem Fantasy-Team von Sudal Quickstep und es hat sich bisher ganz gut bewährt, sage ich mal. Das wollte ich nur schon mal einleiten.
Ich habe auch keinen, hat mir aber trotzdem nicht geholfen.
Wo hängst du eigentlich ab? Mikkel Lander des Fantasy-Tours. Man hatte ich noch nie im Bild gesehen, Jonas. Und man fragt sich eigentlich, was du hier noch in der Gesamtwertung bist.
Ja, Mikkel Lander ist fast noch zu gut. Ich glaube, es tut mir leid, Jonas, aber für mich bist du eigentlich schon eher so ein Ben O'Connor. Hohe Ambitionen reingestartet und nach der ersten Woche schon, oh, das wird nichts mehr. Jetzt mal irgendwie gucken, noch in die Fantasy-Ausreißergruppe zu kommen und vielleicht noch einen Etappensieg abzustauben, aber sonst wird das nichts. Ich ziehe meinen Satz deswegen so in die Länge, weil ich weiter scrolle. Platz 66. Noch vor Chrissy Melzer. Herzlichen Glückwunsch.
Aber deutliche Verbesserung zur letzten Woche.
Das immerhin, ja.
Ach, du machst den Fantasy-Formaufbau zur dritten Woche. Okay. Ich bin so ehrlich, ich habe diese Woche schon mal Panik bekommen und habe, glaube ich, schon 3 Fahrer gewechselt.
4 das, Fahrer hast du. Du hast schon 4 Wechsel, Thomas.
Oder so. Danke, Bergi. Der Mann weiß leider einfach alles besser. Aber ich habe mir Carlos Rodriguez ins Team geholt und ich muss sagen, für 14 Sterne ein potenzieller Platz 3 bis 5. Den hatten auch die Punktevergeber dieses Fantasy-Spiels nicht so ganz auf dem Schirm.
Ja, so einen hat muss man
kein
immer
schlechter
drin
Mann
haben. Ich erinnere mich noch an Jonas Vingegaard mit 12 Sternen, als er dann Zweiter der Tour de France geworden ist hinter Pogacar 2021. Es ist immer so eine Wildcard ist immer dabei, die man sich dann relativ günstig irgendwann holen kann. Aber ansonsten ist es spannend vorne. Also Dadurch, dass die Sprint- und Bergetappen sich irgendwie so extrem abgewechselt haben, macht das auch in Fantasy jeden Tag irgendwie sehr besonders, weil dann immer die Teams, die viele Sprinter im Team haben, an dem einen Tag nach vorne preschen, dann kommen die, die viel GC und Bergfahrer haben. Dadurch sehr abwechslungsreich in Fantasy und schwierig auch vorherzusehen.
Ja, wer führt denn? Berge, du bist unser Chief Commissioner.
Ich bin auf Platz 6. Wenn mich nicht alles täuscht, Flowrider hat lange geführt.
Deltax in der einen Liga. Ich habe die andere Liga, glaube ich, nicht im Blick.
Deltax führt, glaube ich, in beiden Ligen. Wenn mich nicht alles täuscht. Oder ist er in der anderen Liga überhaupt mit drin? Nee, der ist in der anderen Liga nicht mehr drin, aber ist insgesamt in Führung. Also Deltax ist auf jeden Fall auf Platz 1.
Aber schön sympathisch, dass du die Frage, wer führt aktuell, beginnst mit, ich bin auf Platz 6.
Platz 7 bin ich, ne?
Gefällt mir gut. Ja, das noch dazu.
Ja klar, man hat immer das eigene Team im Blick. Aber die nächsten Etappen werden durchaus interessant. Viele Ausreißergruppen, die da durchkommen könnten. Ansonsten auch Jasper Philipsen natürlich nicht schlecht im Team zu haben, sage ich mal.
Das ist mein einziger Trumpf, warum ich überhaupt noch irgendwo in den Top 30 rumlaufe. Jasper Philipsen. Sonst habe ich diese Woche das Kunststück geschafft, mich dreimal kurz vor Etappenstart genau falsch um zu entscheiden. An der Etappe, wo Pogi die Zeit verloren hat, finde ich es geil, glaube ich, am Ende Etappen Dritter wird oder Vierter, hatte ich kurz vorher noch geil als Kapitän, dachte mir, nee, komm, gehe ich auf Pogi. Am nächsten Tag hatte ich Pogi, dachte mir, okay, er hat gestern verkackt, dann gehe ich jetzt auf Gall und es war beide Male genau falsch. Ich glaube, ich hätte allein diese zwei 50-50-Entscheidungen getroffen, wäre ich vielleicht auch noch Top 15 zumindest. Naja.
Wäre, wenn und aber.
So ist es. Dafür spielen wir doch Fantasy. Ich bin doch jetzt hier nicht Lukas Bergmann, der in der WhatsApp-Gruppe auf einmal das Regelwerk kopiert und sagt, nee, siehst du, weil der hat noch 7 Bonuspunkte, weil an der Wertung Platz 2 ist und dann kommt die Etappenwertung dazu, aber nur die Punkte zählen doppelt und deswegen ist es total gerechtfertigt, dass der so und so viele Punkte bekommen hat. Aber dieses Regelwerk habe ich noch nie gesehen, wo hast du das hergezaubert? Und kannst du es auswendig, du weißt es wirklich, ne?
So ist es.
Wer so tief reingeht, hat den Sieg nicht verdient. Deshalb wollen wir uns in Richtung des Interviews begeben, das ihr zwei geführt habt. Ich konnte leider nicht dabei sein mit Felix Großschattner. Der, ich vermute jetzt einfach mal, da ich es nicht gehört habe, mit guter Laune wie immer angekommen ist. Viel Spaß damit.
Aus München direkt ins Hotelzimmer in Frankreich. Es wurde kurzzeitig die Klimaanlage ausgestellt, weil das Geräusch zu laut ist. Felix, wie lange haben wir jetzt Zeit, bevor du komplett zerfließt oder wie warm ist es bei euch?
Oh, ist richtig heiß. Aber ich glaube, in München ist es ja richtig heiß. Aber kein Stress. Also ich hab nur immer die Klima an, nur auf der stärksten Stufe ist brutal laut und ich glaube, das hört man sonst im Hintergrund.
Heute Ruhetag, wart ihr schon draußen, habt ihr schon ein bisschen locker rumgefahren, wie ist es? Wie geht's dir? Was machen die Beine? Bräunungskante hast du, habe ich schon gesehen, aber sonst?
Ja, also ausschlafen, aber eigentlich geht's bei der Tour, da ist der Start meistens so um 1, da kommen wir meistens so bis, wenn der Transfer nicht so lange ist, immer bis 9 schlafen, also das ist eigentlich ganz angenehm. Und am Ruhetag, also ich bin heute auch um 9 aufgewacht und dann gemütlich gefrühstückt. Dann habe ich ein bisschen ein Core-Training sogar gemacht. Solange ich noch nicht so müde bin, versuche ich das, dass ich das noch mache, weil ich weiß, in der letzten Woche habe ich dann komplett mehr drauf. Und dann sind wir eine gemütliche Runde gefahren, also wirklich ganz easy. Ich glaube 40 Kilometer oder so.
Also ganz viel Stopp. Ganze Team dann so zusammen einfach oder wie weit teilt man sich da noch auf oder macht jeder so ein bisschen individuell was, wie er sich fühlt?
Na, alle zusammen. Also der Tade und der Adam im Zeitfahrrad, weil für die das halt wichtig ist, fürs Zeitfahren dann. Aber bei uns ist erst das Zeitfahren eher Ruhetag. Da ist nicht so wichtig, dass wir im Zeitfahrrad fahren.
Interessant, das heißt, die beiden holen dann jetzt fürs Ruhetag, fürs lockere Rollen Zeitfahrrad, um einfach ein Gefühl für das Rad zu kriegen oder wie läuft das ab?
Ja, es ist eher das Muskuläre, weil es doch irgendwie ein bisschen anders umsitzt und wenn du dann eine Stunde lang oder 40 Minuten Vollgas mit dem Zeitfahrrad fährst, hast du dann am nächsten Tag meistens ein bisschen zerstörte Muskelfaser oder es ist ein bisschen wie ein Muskelkater, weil du halt doch andere Muskeln verwendest, als wir jetzt am normalen Straßenrad und deswegen ist wichtig, dass man da schaut, trotzdem zum Beispiel auch noch die Etappe nicht am normalen Rad ausfahrt, sondern am Zeitfahrrad, dass einfach die Muskeln ein bisschen dran gewöhnen, dass man nach dem Zeitfahren nicht so kaputt ist.
Ich hoffe, Sie haben sich gut eingecremt. Der Klassiker ist sonst immer, wenn man lange nicht auf dem Zeitfahrrad saß, die Unterarme zu vergessen, die Unterarminnenseite. Und dann sitzt man drauf, hält den hier schön 3 Stunden in die Sonne und dann hat man komplett rote Unterarminnenseiten. Katastrophe. Aber ich glaube, die beiden haben das schon öfter gemacht. Ich traue es ihnen zu.
Ja. Ja, wir sind nur kurz gefahren. Also da ist Sonnenbrand nicht so gefährdet.
Ja, wir müssen natürlich noch über die vergangene Woche sprechen, über die erste Tourwoche. Und wir wollen, glaube ich, mal ganz vorne anfangen. Du hattest es eh uns schon in der Sprachnachricht auch geschickt. Trotzdem nochmal die Frage an dich. Auf der ersten Etappe, da hat man dich auf einmal ganz vorne gesehen. Warum nicht durchgezogen?
Ja, irgendwie, also es war jetzt nicht so, dass mich wer vom Team zurückgeordert hat, gar nicht, aber wenn so in meinem Kopf der Plan drinnen ist, so du machst jetzt das und das ist der Plan, dann warte ich da aufs Team und das wäre irgendwie, das wäre halt einfach nicht passt und deswegen habe ich da gewartet und vielleicht bin ich ein bisschen zu übermotiviert da reingefahren, aber der Max und Leon, die sind halt mit viel Schwung gekommen, so hinten und hat ich aber gleich voll durchgezogen. Aber also es hat ja passt, oder Campenazzo hat das Loch aufgehen lassen und dann war ich halt weg. Und durch die Zuschauer und so, du hörst sowieso überhaupt nichts. Also du hörst im Radio nichts, du hörst einfach gar nichts. Also du würdest auch nicht hören, wenn jemand was hinter dir sagt. Und ich habe mir gedacht, ich fahre jetzt einfach mal so lange, bis ich ein bisschen die Beine spüre. Und dann habe ich hintrat und dann war halt keiner mehr da und dann habe ich gewartet und dann bin ich nochmal halt gefahren. Und für mich war halt wichtig, dass ich dann nur mal so lange fahre, bis dann die Zuschauermassen sind, wo es eng wird, weil es halt da wichtig ist, dass man vorne ist, weil da kann man dann nicht so gut überholen, falls Löcher wo aufgehen in der Gruppe. Und das ist halt da ganz wichtig, dass du da vor allem ganz vorne reinfährst.
Also das, was fast das gesamte andere Feld gerne möchte, nämlich Tadej Pogacar wegfahren, schaffst du einfach so im Vorbeigehen aus Versehen.
Ich glaube, jeder hat jetzt im Kopf gehabt, das geht jetzt 2 Kilometer bergauf. Ich bin halt reingefahren, wir waren in 200 Meter das Ziel.
Ja. Ja, ich bin mir sicher, das passiert am 18. Tag der Tour auch nicht mehr so wie am ersten Tag, wo man noch frisch reingeht und motiviert. Mal gucken, aber ich glaube, das ist ja auch schwierig für eure Presseabteilung geworden. Ne? Dann erzählt man 2 Wochen lang, man hat Adam Yates als Co-Leader und dann fährt Felix Großschatten ans gelbe Trikot. Wie will man dann dieses Trio am Ende noch verkaufen? Ich glaube, da waren ja ein paar Kollegen dann vielleicht sogar ganz dankbar, dass du freundlicherweise gewartet hast.
Ja, das war der Grund, warum wir nicht durchzogen haben.
Aber sonst, wie war die erste Woche für euch? Ich meine, Etappe 5 war natürlich, zumindest jetzt von hier als Zuschauer, erstmal so ein kleiner Schock für UAE, glaube ich, für euch, weil Tadej Pogacar fast eine Minute oder über eine Minute dann am Ende auf Jonas Vingegaard verliert. Wir wissen ja inzwischen, dass es nicht ganz so schlecht um seine Form ausschaut. Er hat zurückgeschlagen. Trotzdem, sag uns nochmal ganz ehrlich, was war nach dieser Etappe 5 los? War da ein bisschen schon Resignation im Teambus oder war wirklich noch alles ganz locker?
Na, grundsätzlich war alles ganz locker. Also sicher wäre es jetzt perfekt gewesen, sie wären zeitgleich ankommen, aber ich meine, man darf nicht vergessen, das letzte richtige Radrennen war Flash Wallon für Tadej. Und du kannst immer hart trainieren und du fährst vielleicht super Wert im Training, aber die gewisse Rennhärte, die geht da schon irgendwie ein bisschen ab, wenn du zeitlang kein Rennen fährst. Und das war dann der erste richtige harte Tag, also vom Start bis zum Ziel. Und wir haben ja einen ganzen Tag kontrolliert und so. Und du bist schon, und selbst immer am 6., 7. oder auf 6. oder 7. Position bist, verschwendest schon mehr Energie, als wir jetzt in der Bubble. Und war halt einfach jetzt nicht der beste Tag. Aber man muss auch ganz fair sagen, dass der Jonas einfach super stark war an dem Tag. Und der Tadej ja trotzdem eine Wahnsinnsleistung darauf gefahren ist. Aber der Jonas halt einfach an dem Tag besser war. Und nach dem Ziel sicher, wie gesagt, es war jetzt keiner enttäuscht oder so. Man hat halt gehofft, dass man zeitgleich ankommt, aber wie gesagt, bis nach Paris ist halt noch lang und wir haben volles Vertrauen und glauben voll an den Tadej und es wäre jetzt da egal gewesen, wenn er 3 Minuten verloren hätte, also wir wären trotzdem gleich weitergefahren. Ja.
Hätten nicht die Sachen gepackt und heimgefahren. Ja, erklär uns doch mal das Taktikbuch an dem Tag. Ihr habt wahnsinnig viel Arbeit geleistet. Als Team habt ihr Nachführarbeit gemacht, als man dann irgendwann gemerkt hat, okay, der Gruppe, wenn da jemand wie Jai Hindley oder auch Ciccone oder sonst die mitfahren, die lassen wir jetzt nicht mal so wie gestern 10 Minuten Vorsprung ins Ziel rollen, sondern wir müssen da schon ein bisschen mithelfen. Habt ihr dann die Nachführarbeit lange Teile angenommen? Einfach gefragt, warum habt ihr Jumbo-Visma da nicht mit weiter in die Pflicht genommen oder war es schon auch, weil ihr das gelbe Trikot hattet, mehr euer Ding da nachzuführen, weil von, wenn man es nur im Fernsehen betrachtet, habe ich mich irgendwann schon gefragt, okay, ich verstehe, dass UAE das macht, aber auch Jumbo oder auch die anderen Teams dürfen jetzt jemanden wie Hindley nicht wegfahren lassen. Und gefühlt habt den großen Teil der Arbeit schon ihr gemacht. Wie kam es dazu?
Ja, es ist immer so ein bisschen ein Kampf so zwischen die besten zwei Teams oder wer halt jetzt da die einfach das Rennen übernimmt und man versucht halt irgendwie, dass die versuchen halt, dass wir mehr Energie verschwenden als wir sehen und an anderen Tagen versucht man halt das umgekehrt zu machen und an dem Tag, wir waren ja im gelben Trikot und es war halt einfach eine Riesengruppe, ich war ja selber in der Ausreißergruppe, ich war dann warten müssen am langen Berg, weil sie halt einfach Angst gehabt haben, dass jetzt das mit Mikkel und mit Vegard einfach zu viel Arbeit ist, dass die das halt nur zu zweit machen. Und deswegen haben sie der Max und Lea, wir waren in der Gruppe, auch zurückfallen lassen und sind halt dann noch von hinten. Und ich meine, ich habe dann das Loch zum Glück vom letzten Berg, also das war ja unten so mit 3-4% rein, bis dann wirklich steil geworden ist. Da war das Loch, glaube ich, haben wir Minuten verringern können. Da bin ich wirklich eine harte Führung gefahren für knapp 15 Minuten. Und das sieht man oft im Fernsehen gar nicht, weil halt die dann die Ausreißer fühlen. Und
deswegen machen wir hier den Podcast, damit wir das auf jeden Fall nochmal hier würdigen können.
Und dann ist halt, ja, an dem Tag halt einfach, es war einfach ein Fehler von uns, dass von uns vorher, dass einfach die Gruppe so groß war und weggegangen ist. Aber es ist halt oft nicht so leicht zum Kontrollieren, vor allem beim flachen Start mit breiter Straße. Und man muss sich vorstellen, an dem Tag wissen von den 180 Starter, dass die Gruppe ziemlich sicher durchkommt. Und es wollen dann einfach 170 in die Ausreißergruppe. Und das halt zu zweit oder zu dritt zu kontrollieren, ist halt so schwer. Und also oft ist man nach einer Stunde schon so kaputt, dass man denkt, ich komme eigentlich gar nicht mehr ins Ziel. Und das sieht man halt oft im Fernsehen, wie schwer eigentlich so Arbeit ist. Und das ist auch super hektisch und voller Kampf um die Position schon von Kilometern. Also eigentlich schon in der neutralen Phase ist schon brutal. Und da sind auch schon in der neutralen Phase oft 5 Stürze. Und ja, das war einfach ein bisschen ein Fehler, dass halt eben eine große Gruppe vorne war, dann mit Favoriten wie Jai Hindley. Und wir haben halt das gelbe Trikot gehabt und deswegen haben wir halt einfach das übernommen. Und wie gesagt, wir haben ja ein gutes Team, also wir können das ja dann übernehmen. Aber es kostet halt auch brutal viel Energie und leider haben wir halt am Schluss dann dafür bezahlt. Aber ja, manchmal gewinnt man, manchmal verliert man, ist es auch.
Ja, deswegen macht es ja nur Spaß, es zu analysieren, weil es gibt nur Geschichten, wenn jemand irgendwo einen Fehler macht. Wenn alle alles perfekt machen, wäre es ja auch langweilig. Am Tag später hat ja ein Jumbo dann eher den Fehler gemacht. Übrigens, weil du meintest, wie anstrengend das auf solchen Tour de France-Etappen am Anfang ist und wie umkämpft, da kann ich nur mal den Tipp geben. Emo Buchmann zumindest, weil er seine Strava-Einheiten meistens mit Watt hochlädt. Also was da in den ersten 1,5 Stunden auch in der Gruppe, also wie schnell da und wie hart da gefahren wurde, damit die überhaupt wegkommen. Ich glaube, der hat die ersten Stunde oder ersten 1,5 Stunden, glaube ich, 5,2 Watt pro Kilogramm im Schnitt gefahren. Also es war von Anfang bis Ende ein brutaler Tag. Also das war schon meine, richtig von...
Man war sehr oft nicht gleichmäßig, sondern du hast ja Spitzen von 700, 200, 800 und das macht ja halt richtig kaputt. Vor allem wenn dann die Hitze auch dazu kommt, ist halt das richtig gefährlich, dass die komplett abschießt. Also.
Ich nicke hier verständnisvoll, aber natürlich kennt niemand von uns das Gefühl, wenn man 700, 800 Watt fährt. Also, aber ja, natürlich, klar, das passiert halt mal. So ist es. Aber am Tag danach, ich fand's spannend. Du hast am Mittwochabend, also nach dieser Etappe, wo Pogi ein bisschen Zeit verloren hat, hast du uns eine Sprachnachricht geschickt und du wirktest tatsächlich sehr entspannt. Sagtest, bis Paris ist noch lang und wir schlagen zurück, jetzt haben wir heute Zeit verloren, aber sonst wie. Am nächsten Tag kam dann die Wendung. Ganz ehrlich, ich glaube, Jumbo hat nicht damit gerechnet, dass Pogi so schnell wieder da ist. Ich glaube, die wollten eher da die Tour quasi gefühlt schon beenden. Und auch die meisten Zuschauer waren wahrscheinlich überrascht, dass es direkt am nächsten Tag wieder das Pendel in die andere Richtung ausschlägt. Hättest du es gedacht? Also hast du ihm, ganz ehrlich, hast du es ihm so früh schon zugetraut oder hattest du gehofft, okay, erste Woche Schaden gering halten und hoffentlich später zurückkommen? Oder wie sehr warst du überrascht auf den Tag danach?
Ja, also zum Tag zuvor nochmal, da sind wir so von vorne gefahren, hart, haben sie gedacht, so jetzt fahren wir das und dann hängt er den ab und oder kommt mit ihm zeitgleich an die Ziellinie und gewinnt halt den Sprint und halt Bonussekunden. Und nächsten Tag, ich denke, aber ich verstehe die Taktik von Jumbo voll. Ich meine, am Vortag verliert einer der Top-Favorit mit Jonas eben Zeit und man denkt ja, vielleicht hat er doch ein bisschen einen Rückstand und ein harter Tag, vielleicht platzt er halt richtig auf am nächsten Tag, wenn sie das Rennen den ganzen Tag schwer machen. Und deswegen denke ich, hat Jumbo das so gemacht, was ja grundsätzlich, also kann ich voll nachvollziehen, ist ja ein guter taktischer Zug. Aber dass der Tadej dann so zugeschlagt, denke ich, ja, war für uns einfach perfekt. Und das hat sich Jumbo nicht gedacht. Und ja, ich meine, das ist immer schwer zu sagen. Also ich habe schon daran geglaubt, dass er das machen kann, aber dass er gleich nächsten Tag ist, ist natürlich, war halt perfekt und auch für die Motivation halt wichtig. Dass er halt sagt, ah, das war halt vielleicht jetzt nicht mein bester Tag, an der erste Tag, wo er Zeit verloren hat.
Dass Jumbo damit gerechnet hat, sieht man, ich weiß nicht, ob ihr das schon mitbekommen habt, es sind ja diese teilweise im TV die Funksprüche, also nicht alle, die werden wahrscheinlich streng selektiert, aber ein paar sind für die Zuschauer dieses Jahr erstmalig auch zu sehen und zu hören. Bei Jumbo kam nach dem Tourmalet der Spruch, ah, okay, wir haben Pogi noch nicht ganz abgehängt, aber er wirkt ziemlich am Limit, zieht durch. Und ich glaube, eine Stunde später hat man gedacht, ja gut, ich glaube, so ganz am Limit war er vielleicht doch noch nicht. Vielleicht hat es ihm geholfen, an dritter Stelle hinter Wout und Vingegaard noch ein bisschen mitzufahren. Aber war da dann natürlich super anzuschauen.
Aber das ist halt, mit dem Funk ist auch immer so ein bisschen schwierig, vor allem dann in den Bergen. Du hast oft, wenn das Auto 300-400 Meter hinter dir ist, weil dann reißen Fahrer ab und oder vielleicht sogar 500 Meter, du hörst eigentlich dann gar nichts im Funk. Also was wir Fahrer untereinander reden oder so, oder der Sportdirektor, du sagst das zum Sportdirektor und der hört das oft gar nicht, was wir eigentlich dann reden, weil das einfach vom Funk so schlecht ist. Beziehungsweise haben die oft nicht einmal Fernsehübertragung im Auto da, wenn halt der Funk eben einfach schlecht ist.
Hat dann mitbekommen, dein Kollege Matteo Trentin hat im Ziel dann nämlich, wurde er interviewt und war ganz überrascht, dass Pogi Zeit zurückgeholt hat. Ah, okay, ich habe nur irgendwie mitbekommen, er hat die Etappe gewonnen. Ach, 25 Sekunden, ah, ja super, das hat er gar nicht gewusst. Also ihr habt das wahrscheinlich während der Etappe.
Ich bin ein Ziel und der Eurosport-Moderator hat gefragt für ein Interview und ich habe gesagt, du musst mir zuerst einmal erklären, was überhaupt passiert ist. Ich habe nämlich nicht einmal gewusst, dass der Tadej die Etappe gewonnen hat.
Überragend.
Und ja, das ist manchmal gar nicht so leicht, aber ja. Aber die Tourmalet-Etappe war für uns echt gut. Also, glauben wir nicht mehr, wir sind mannschaftlich oft nicht so gut, aber in Wirklichkeit, okay. Van Aert war in der Ausreißergruppe und Van Aert ist halt einfach ein wahnsinnig starker Radfahrer. Und gut, Keldermann hat so Tempo gemacht für knappe Minute und dann war er weg. Und im Endeffekt waren dann die drei besten Bergfahrer der Welt über. Und das ist Sepp Kuss, Jonas Vingegaard und Tadej Pogacar. Und wir waren dahinter, ich glaube, mit 12 Mann über Tourmalet. Und davor war ich, Adam Yates und Maika drinnen. Also wir waren mannschaftlicher sehr stark präsent, nur halt, man kann es uns halt nicht böse nehmen, wenn wir nicht mit den besten drei Bergfahrern der Welt mitfahren, die halt, keine Ahnung, da eine neue Watt oder neue Rekorde aufstellen am Tourmalet. Also so schlecht sind wir dann auch nicht hochgefahren.
Ja, vor allem fallen ja dann selbst Platz 3, 4 und 5 in der Gesamtwertung einfach hinten weg. Also bald da vorne ernst gemacht wird. Und wie du sagst, Kuss ist jetzt auch kein so schlechter, wie man gefühlt seit 3 Jahren bei jeder Grand Tour sieht, wo er jemand anderen von Jumbo zum Sieg fährt. Also gerade Roglic noch den Giro mitgewonnen. Jetzt hilft der Vingegaard auf Platz 1 oder 2. Das ist die große Frage, ist schon nicht so verkehrt. Aber das ist auch so eine Frage, was ich, also von außen fragt man sich, wie krass das ist. Jetzt habe ich gestern zum Beispiel Pogi, ich glaube, er hat am Ende hat er nochmal attackiert, ist 4 Minuten ab der Attacke quasi gefahren und in diesen 4 Minuten holt er 1 Minute Vorsprung auf Rodriguez und Hindley und so weiter raus. In 4 Minuten 1 Minute Vorsprung holen auf jetzt nicht Platz 76 der Tour, sondern auf Platz 3, 4, 5. Also das klingt so böse, aber ich frage mich mal, was denkt man da als anderer Radfahrer? Und du kannst das halt besser nachvollziehen wie wir. Also wie krass ist dieses Level von den zwei? Du nimmst jetzt Kuss noch mit rein, aber am Ende, wenn man aufs GC schaut, sind es Vingegaard und Pogacar. Wie krass fühlt sich das an, dass die beiden einfach nochmal so viel besser sind?
Ja, also ich würde schon sagen, dass die zwei einfach in einer eigenen Liga sind. Und dann um am dritten Platz sind es halt 10 andere. Aber ja, die zwei sind einfach absolut in einer eigenen Liga. Und vor allem, wenn man sich die Wiederholung, ich habe mir halt die Wiederholung angeschaut, das war halt, der Berg ist halt echt steil. Und wir sind halt hinten, also ich bin mit dem Rafa eher gemütlich dann raufgefahren, wie wir halt zu 4 Kilometer Marke sind, 300 Watt. Und du stehst halt fast berghoch. Und wenn du halt das dann im Fernsehen anschaust, die fahren halt auch. Also du siehst ja, das ist richtig schnell. Und ja, ist schon brutale Leistung und wird sicher spannend zum Anschauen. Bis Paris.
Tadej Pogacar ist ja einer, der sehr viel Spaß auch immer hat nach den Rennen, auch während den Rennen immer mal wieder ein Lächeln in die Kamera bringt und so weiter. Jetzt mal ganz ehrlich, hast du ihn während der letzten Woche irgendwann auch mal ein bisschen sauer oder sagen wir jetzt vielleicht nicht sauer, aber zumindest nachdenklich erlebt nach diesem Mittwoch?
Na, eigentlich nicht. Also gar nicht. Also er hat gesagt, er hat einfach nicht mitfahren können. Und ja, mehr hat er eigentlich nicht gesagt.
Sachlich.
Morgen hole ich wieder die Zeit zurück.
Hat er das gesagt?
Ja, der denkt da nicht so drüber nach, eigentlich so. Also er hat gesagt, bis Paris ist noch lange und ja, mal schauen. So nervös ist er dann auch nicht. Also ja.
Das ist wirklich beeindruckend, weil, keine Ahnung, ich meine, man bereitet sich ja vor auf die Tour und dann ist an einem Tag über eine Minute weg und ich meine, man hat ja gesehen, wie schwer er sich auch im letzten Jahr getan hat, überhaupt mal, wenn es außerhalb der Bonussekunden war, gegen Jonas Vingegaard Zeit rauszuholen, und eine Minute ist natürlich schon eine Ansage, aber der Mann hat einfach, glaube ich, Spaß am Radfahren, oder?
Ja, also richtig, also dem macht es auch riesig Spaß und das Rennfahren und ja, das ist auch, glaube ich, wichtig. Also der Adam jetzt, der sagt immer, sad riders doesn't win bike races.
True. Weise Worte vom Mann. Ansonsten, heute Ruhetag, worauf schaut ihr noch hinaus? Also gibt es schon einen größeren Plan, dass man sich manche Etappen nochmal anguckt? Ist es im Endeffekt, beschränkt es sich relativ klassisch auf die Bergetappen und Bergankünfte, wo man dann einfach am Vorabend oder am Tag schauen muss, wie die Taktik ist? Oder nutzt man solche Ruhetage auch nochmal, um die gesamte Tour-Taktik oder Formen oder irgendwie sowas nochmal im Team zu eruieren? Wie schaut es aus die nächsten Tage?
Ja, also man geht schon in die Tour so mit einer gewissen Grundtaktik rein und man analysiert halt viel. Und ich denke, wichtig war für uns jetzt die erste Woche, dass wir eigentlich, okay, wir haben die ersten 2-3 Etappen schon viel investieren oder die ersten 2 viel investieren müssen. Und auch jetzt die 5. Aber wir haben auch dafür wieder Etappen gehabt, wo wir nicht viel investieren müssen haben und vielleicht Jumbo dann mehr investiert hat. Aber ich denke, wie gesagt, jetzt geht es dann am Ende der 2. Woche, geht es halt richtig in die Alpen mit wirklich schweren Etappen. Und ja, mal schauen, wie halt einfach das Rennen gefahren wird.
Ich könnte mir vorstellen, ihr habt auf jeden Fall Hoffnung, dass die nächsten Etappen Jumbo noch für Wout van Aert auch noch so nebenbei mitfährt, oder? Und sich da schon ein bisschen aufhaxen.
Ja, mal schauen. Ich denke, es ist halt auch oft schwierig. So wie morgen ist, denke ich, auch ein guter Tag für die Ausreißergruppe. Daher ist halt sicher der Start, der wird wieder, die erste Stunde wird sicher hart. Ist halt einfach wichtig. Man muss halt dann auch oft schauen, dass man schon bei den richtigen Leuten dabei ist, wo es halt wichtig ist, nicht, dass wir dann eben den ganzen Tag hinten nachfahren müssen. Und ja, so die grobe, genaue Taktik, das entscheidet man oft dann im Rennen. Das ist halt so, wie sich halt gerade die Situation ergibt, wer ist in der Gruppe oder vielleicht geht es dem schlechter. Und das ist auch bei uns Fahrer so. Da sagt, ich bin eigentlich, sagen wir, der 4. Mann oder der 5. Mann und dann fühlst du dich gut, so wie gestern, und dann bist du halt eigentlich der 3. Mann oder der 2. Mann für den Tadej halt. Das ist halt dann so, da wechselt man das eigentlich oft im Rennen und man spricht halt untereinander. Ja.
Darfst du nochmal in die Gruppe irgendwann? Ist das schon... Kannst du uns eine kleine Sneak Peek geben?
Also für mich persönlich auf eigene Karte fahren, also da gibt es gar nichts bei der Tour. Also das ist alles für Tadej und das passt so. Ich denke, wir haben einfach das Ziel, dass wir die Tour gewinnen, und da gibt es eigentlich nur, also das ist einfach die einzige Priorität. Und falls irgendwie mal eine Chance da ist, weil es sich einfach ergibt, dann ist sie da, aber das wird ganz kurzfristig entschieden. Also über das denkt man eigentlich jetzt nicht noch in meiner Situation.
Was mich nur interessieren würde, sonst die Eindrücke von der Tour. Wir reden natürlich viel über dich, über euer Team, über Gesamtwertung Pogacar. Was ist dir sonst von der Woche noch so hängen geblieben? Also wie siehst du entweder andere Fahrer im GC? Du kennst ja auch den einen oder anderen Fahrer. Gibt es für dich Überraschungen, wer auf welchen Plätzen steht oder auch im Kampf ums grüne Trikot oder sonst? Oder wie hast du insgesamt, jetzt abgesehen von euch und von dir und von der Gesamtwertung, die erste Tourwoche so wahrgenommen?
Ja, also grundsätzlich jetzt, also fürs GC jetzt eigentlich, ist ja halt ein eigener Kampf zwischen eben Jumbo und UAE. Und fürs Gesamt wäre halt cool. Ich glaube, der Felix Gall, der hat echt auch das drauf, dass er in die ersten 10 fahren kann. Und das wäre echt cool, wenn ihm das gelingen wird. Und vielleicht sogar Etappe gewinnen. Und also es würde mich richtig freuen für ihn. Und ja, Sprinter würde ich sagen, Jasper Philipsen ist echt eine eigene Liga für sich im Sprint, so wie halt vielleicht.
Jasper Philipsen oder der Zug? Das ist die große Frage.
Van der Poel als letzten Leader, Mann, ist halt schon richtig hardcore. Aber ja, also ich denke, auch der Sprinter muss da richtig dann abliefern können. Und für mich ist das immer echt beeindruckend, weil im Sprint ist schon viel Timing und Position. Und das ist schon ein richtiger Fight um die Position, dass die das halt jedes Mal so machen können. Also das ist schon beeindruckend. Und freut mich auch, dass da immer ein guter Freund von mir wie der Michi Goge hat, da einen Teil hat und ist ganz lässig. Und ja, sonst die Tour mit, es ist schon ganz ein spezielles Event. Also man bemerkt schon, da ist man schon Teil von was Großem eigentlich. Also wenn du jetzt zum Beispiel alle anderen World Tour Rennen fährst und so, wo du ja grundsätzlich immer gegen dieselben Fahrer fährst. Aber es ist halt alles so, das rundum und um, der Rummel ist halt viel kleiner. Und bei der Tour ist halt echt, da bist halt, sind halt im Hotel immer Leute, die halt warten und wenn du rausgehst zum Bus und das ist halt schon manchmal auch jetzt mit Covid und so ein bisschen schwierig, weil man halt einfach trotzdem dann nicht Autogramme unterschreibt und so und da fühlt man sich halt dann oft ein wenig schlecht, so nein, ich unterschreibe nicht, weil du halt einfach Angst hast, dass du halt eben Corona kriegst und dann das ganze Team ansteckst oder so und das wäre halt eben ein super GAU für uns. Und da sind halt die Regeln ganz streng. Aber sonst, ja, die Tour, das Rennen an sich ist brutal stressig. Also vor allem bergauf ist halt viel los von den Zuschauern, aber du hast halt wenig Speed. Also wenn du da so 60, 65 dahin fährst und links und rechts halt tausende Leitstängen und du fährst halt echt auf 10 cm vorbei, wenn da einmal was schief geht, da liegen halt gleich so viel da und das ist schon manchmal. Also das ist echt, wo du bei gewissen Etappen mehr müde bist im Kopf als wie körperlich.
Das kann ich mir vorstellen. Es gab ja auch die entsprechenden Unfälle jetzt schon in den letzten Tagen mit entsprechenden Ausfällen. Das heißt, das ist wahrscheinlich auch nochmal was, wo ihr auch vom sportlichen Leiter nochmal extrem darauf hingewiesen werdet, jeden Tag, oder?
Ja, ist halt wichtig, immer vorne fahren, aber das denken sie halt 180 Fahrer und 180 andere Fahrer. Also es ist echt, also es ist wirklich ein Kampf die ganze Zeit und irgendwie hasst man sie dann schon nach der ersten Woche so gegenseitig.
Wir lernen also, immer vorne fahren ist wichtig, aber halt auch ab und zu nach hinten gucken, dass man nicht aus Versehen wegfährt. Da muss erst noch das Panel ein bisschen finden. Das ist so quasi die Aufgabenstellung für die nächste Woche. Eine Geschichte, es war der Mittwoch für euch natürlich ärgerlich. Aus Sicht von ehemaligen Teamkollegen von dir, für Bora, war es natürlich der Tag der Woche bisher. Hast du da auch noch ein paar Kontakte? Konnte man sich da oder konntest du dich da auch noch ein bisschen drüber freuen, dass es für die alten Teamkollegen zumindest für einen Tag im gelben Trikot gereicht hat und man da was erreichen konnte? Oder kann man da eigentlich nur auf sich und aufs eigene Team schauen? Oder du jetzt?
Na, also da haben wir schon auch richtig gefreut fürs Team und wir waren auch im selben Hotel an dem Tag und da habe ich dann den sportlichen Leiter Christian Böhm an der Bar gesehen und den Ralf Denk und da bin ich halt auch natürlich gleich hingegangen und da haben wir ein bisschen quatscht für ein paar Minuten und na, da freue ich mich natürlich auch richtig für Bora, weil ich bin doch ein lang Teil von dem Team gewesen und das ist ja halt doch so ein bisschen wie eine zweite Familie auch. Und es ist auch jetzt, wenn ich bei Rennen bin und man sieht immer, wenn es, also man freut sich schon richtig für die und denke, war ein super Tag und auch für den Emo Buchmann, der halt doch ein bisschen eine schwere Phase gehabt hat jetzt, dass bei der Tour recht gut läuft und so und wie gut der eigentlich für einen Jai Hindley bei der Tour mal eine Etappe gefahren ist. Das war echt richtig gut und er war Vierter gesamt und hat es halt komplett aufopfern müssen und das ist jetzt auch nicht so leicht und finde ich echt großen Respekt und stark gefahren. Ja.
Dann würde mich noch interessieren, der Ausblick, die Stimme aus dem Peloton jetzt, du, in dieser Dreierrunde. Die erste Woche, viele Fans sagen, es ist eine der besten Touren aller Zeiten. Bisher ist es super spannend, jeden Tag passiert was, das Level ist so hoch, hin und her. Könnt ihr das Level halten? Also wie ist dein Gefühl? Kann das so weitergehen wie die ersten 9 Tage, dass so viel passiert? Oder wird jetzt irgendwann auch Ruhe einkehren? Oder können wir uns auf 2 weitere Wochen wie die erste jetzt freuen und das wird die vielleicht beste Tour seit langem?
Ja, ich hoffe es. für uns wäre besser, wenn der Tadej bei einer Etappe so viel Zeit rausholt, dass kein Stress mehr ist. Ist vielleicht für die Zuschauer immer so spannend, aber für uns einfacher. Aber ich glaube, dass jetzt einmal die nächsten Etappen cool sind für Ausreißergruppen wieder. Und Sprint sein und dann am Ende der zweiten Woche geht es halt dann richtig in die Alpen. Und dann nach dem Ruhetag Zeit fahren und die Col de Lucé-Etappe. Also ich glaube, dass das sicher richtig spannend wird und ein cooler Fight ums Gesamtklassement. Und ja, wie gesagt, nach Paris ist nur ein langer Weg. Also man muss schon immer ruhig bleiben und konzentriert bleiben. Und man muss halt einfach schauen, dass man so gut wie es geht Fehler vermeidet, was halt oft gar nicht so leicht ist. Aber ja, mal schauen.
Klingt gut, wir freuen uns auf jeden Fall drauf. Und wir freuen uns dann natürlich auch wieder nächsten Montag hier mit dir zu sprechen.
Ja, hoffentlich mit guten News für uns.
Hoffentlich guter Klimaanlage und alles gut gelaufen und vielleicht noch ein Trikot mehr als diese Woche. Felix, vielen Dank dir für deine Zeit. Alles Gute für die Woche. Wir werden aufmerksam zuschauen zu Hause.
Perfekt, okay.
Das war Felix Großschartner und wir wollen aber natürlich auch noch schauen, was die Frauen so in Italien gemacht haben. Die Tour de France steht ja dann direkt nach der Männertour an. Auch da werden wir dann nochmal genau vorausblicken. Aber erstmal schauen wir natürlich zurück, was beim Giro passiert ist. Annemiek van Vleuten im Alter von 40 Jahren am Ende auf Platz 1. Und das Bitterste, unsere deutsche Hoffnung, war lange sehr, sehr gut dabei. Aber direkt nach dem Etappensieg, den sie sich geholt hatte, Antonia Niedermayer, leider dann verletzt raus.
Ja, brutales Pech. Das war wirklich das einzige Negative oder das Traurige diese Woche im Radsport. Oder aus dieser Radsportwoche. Da hat man sich so gefreut und sie sich selbst auch. Platz 2 beim Giro, Etappensieg. Dann nächsten Tag ein total blöder Sturz, komplett unverschuldet. Eine Fahrerin neben ihr. Ich weiß gar nicht, wer es war. Es wird ja am Ende Urs-Gert Siegert auch noch mit abgeräumt. Das hat der Pogi auch im Interview danach erzählt, dass es ihn sogar mehr belastet hat, dass seine Freundin gestürzt ist. Als dass er da die 40 Sekunden jetzt Rückstand hat. Und ich glaube, eine Fahrerin nebendran, weiß ich, ob die über irgendwas drüber fährt oder verliert die Kontrolle, zieht nach rechts drüber und räumt wie eine Bowlingkugel dann noch Urs-Gert Siegert und Antonia Niedermayer ab. Das war natürlich brutal schade. Aus deutscher Sicht in diesem Sinne gute Besserung logischerweise, aber ich glaube, wir können uns trotzdem und auch sie sich alle darüber freuen, was da in Zukunft noch kommt. Weil das, was sie angedeutet hat, lässt viel versprechen. Ansonsten Annemiek, das wäre mein Tag dazu. Wir sehen da, was wir bei der Tour hätten, wenn nur einer der beiden dabei wäre. Also wenn Demi Vollering nicht mitfährt oder Annemiek van Vleuten oder wenn eine von den beiden alleine mitfährt, ja, dann ist es halt nicht allzu spannend. Annemiek hat was? 3 Etappen gewonnen, war ab dem ersten Tag im Führungstrikot. Das ist, also spannend war es dann nicht. Und sie hat jetzt, glaube ich, auch wie viel Grand Tours hintereinander gewonnen?
Auf jeden Fall die 4.
Die 3. auf jeden Fall.
Nee, die 5. Letztes Jahr alle 3, dieses Jahr 2.
Das ist wahnsinnig. Das ist wirklich wahnsinnig und
2021 auch die Vuelta noch gewonnen. Also dann sind es jetzt schon 6 quasi, oder?
Ja, der Giro ist nach der Vuelta bei den Frauen.
Nee, Vuelta war damals im Herbst, aber egal.
Auf jeden Fall ist es jetzt sehr, sehr spannend, was die Tour angeht, hoffentlich. Denn da wird eben Demi Vollering dann mitfahren. Jetzt war die Konkurrenz, glaube ich, auch nicht die absolute Überklasse. Juliette Labou, es wird am Ende Zweite, das ist eine sehr, sehr gute Bergfahrerin, aber ansonsten ist die nicht ganz auf dem Level, wie es eine Demi Vollering wäre. Wer mich ein bisschen enttäuscht hat, ist Marta Cavalli, die letztes Jahr eigentlich richtig gut unterwegs war, die kommt dieses Jahr auch irgendwie so gar nicht durch, auch immer wieder Pech und hat, glaube ich, auch noch nach ihrer Verletzung so ein bisschen zu kämpfen, um da wieder an diese Form anzuknüpfen. Aber, und die hatten wir im Frühjahr schon öfters angesprochen, und das ist eine ganz interessante Fahrerin, über die man nochmal, glaube ich, sprechen können, ist die Drittplatzierte für Lidl Trek, Gaia Realini, 22 Jahre alt. Und da hat zumindest auch diese Grand Tour bei den Damen jetzt gezeigt, dass sie auch eine fürs Gesamtklassement ist und nicht nur für die hügeligen Klassiker und steilen Anstiege im Frühjahr, sondern die kann das auch über eine Woche mal durchziehen und ist auf jeden Fall eine gute Fahrerin für die Zukunft.
Sehr gute Fahrerin, hat aber einfach enorme Probleme gegen diese Klassikerstärke, die auch Annemiek van Vleuten und jetzt komme ich nicht auf den Namen. müsst ihr mir kurz aushelfen, von
Demi Vollering?
Demi Vollering, genau. Ja. Die einfach haben. Und das ist einfach dann auch ein Gewichtsnachteil. Also sie ist einfach so leicht, was ihr einen Vorteil bringt an den Bergen. 40 Kilo, was ihr einen Vorteil bringt an den Bergen, aber es ist auch ein Nachteil bei Abfahrten, bei flachen Stücken. Da hat sie einfach einen Nachteil. Deshalb sehe ich sie nicht als große Konkurrentin, auch für Demi Vollering, einfach weil sie da Probleme hat gegen Demi Vollering, die ja, wie wir auch bei den Klassikern gesehen haben, ganz gut auf der Ebene treten kann.
Aber es kommt die nächste Generation. So, das hatten wir auch früher schon mal angesprochen. Es kommen auch im Frauenradsport jetzt immer mehr sehr junge Talente hoch. Wenn wir über Gaia Realini und Antonia Niedermayer hier eben schon gesprochen haben, darauf kann man sich freuen. Ansonsten weiß ich ehrlicherweise nicht, ob die Tour so viel spannender wird, weil ich habe die Befürchtung, dass einfach Demi Vollering da auch wieder eine One-Woman-Show durchzieht. Ich habe nicht ganz das Gefühl, dass Annemiek van Vleuten ihr da am Ende durch Schleue natürlich entgegenhält, aber am Ende glaube ich schon, dass Demi Vollering nochmal einen kleinen Ticken über Annemiek van Vleuten ist. Ich weiß nicht, ob es da so viel spannender wird.
Was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass das Punktetrikot bei diesem Giro mal wieder dadurch dann relativ hinfällig ist, weil das gewinnt dann Annemiek van Vleuten im Vorbeigehen. Trotzdem ist es interessant, auf die Sprinterinnen zu schauen, denn gerade auf der letzten Etappe, das war dann nochmal ein Massensprint, gewinnt Chiara Consoni, auch eine Italienerin, die erst 24 Jahre alt ist und die damit ihre zweite Giro-Etappe gewinnt jetzt nach vergangenem Jahr, die aber immer besser zur Topsprinterin herankommt. Also wir haben viel über die Italienerinnen im Frühjahr gesprochen, dass sie nicht ganz so reinkamen, ein bisschen enttäuscht haben, aber sie kommen langsam wieder besser in Form und schlagen vielleicht noch zurück in diesem Jahr.
Und Chloe Dygert kommt zurück. Das muss man auch festhalten. Also würde ich jetzt gar nicht in den Kreis der reinen Sprinterinnen zählen, aber einfach, was für einen Giro sie gefahren ist. Am Ende ist sie dreimal in der Top 5 oder einmal dann noch Sechste geworden. Also super Etappenergebnisse, wird Zweiter in der Punkteklassifikation. Und ja, nach vielen Verletzungen letztes Jahr nur ein Rennen gefahren, vor zwei Jahren drei Rennen gefahren, bis zu ihrer großen Verletzung dann damals am Oberschenkel. Also aus sportlicher Sicht bestätigt sie ihre gute Form, die sie auch im Frühjahr schon hatte. Und jetzt beim Giro nochmal, also da kommt nochmal eine sehr, sehr starke Fahrerin, die man gefühlt schon, ja, dadurch, dass sie die letzten zwei Jahre so wenig gefahren ist, gar nicht mehr ganz mit auf dem Schirm hatte. Die schafft es aber zumindest gesundheitlich, da wieder ranzukommen.
Den Oberschenkel präsentiert sie jetzt auch. Ich glaube, sie hat eine Sonderanfertigung, was die Hose betrifft.
Also diese ganz kurze Hose, ne?
Sonst sieht man immer die Hosen so lang wie möglich aufgrund von Aerodynamik. Bei ihr ist eher das Gegenteil der Fall. Also sehr, sehr kurz. Muss extra dafür geschneidet sein, ehrlicherweise, oder? Habe ich noch nie gesehen, so eine Radhose.
Ja, ich glaube, das gibt's schon auch. Ich glaube, im Hobbysport setzen das manche ein, einfach damit die Bräunungskante nicht so prominent ist. Damit die halt weiter oben ist und du nicht im Freibad, so wie ich, immer wie der letzte Trottel aussiehst.
Wir sehen auch so aus wie die letzten Trottel. Das liegt nicht an der Bräunungskante, Thomas.
Auch das. Die Einladung, die musstest du natürlich verwandeln, klar. Aber ja, ich habe heute erst wieder einen Beitrag gesehen mit Dan Lorang, wo es um Aerodynamik geht und über irgendwelche Leute, die sich Tape-Streifen auf das Schienbein kleben, um die Windkante besser abzubrechen und dann das. Ja. Aber ja.
Nicht Windkante ist das Relevante, sondern die Bräunungskante. Das zählt.
Sicher, so nämlich.
Über ein Team müssen wir trotzdem noch ganz kurz sprechen. SD Works geht am Ende mit zwei Etappensiegen raus. Trotzdem interessant, wie wenig Stellenwert der Giro dann doch für dieses Team hatte, weil eine Marlen Reusser fährt eben nicht mit, eine Demi Vollering ist dann eben nicht dabei. Also ich glaube, bei diesem Team ist ganz klar, was das Ziel für dieses Jahr sein wird und das ist endlich dann die Tour zu gewinnen.
Und vermutlich noch die ein oder andere Etappe, wenn wir allein über die beiden gerade angesprochenen noch reden. Marlen Reusser und Demi Vollering. Da könnte ein Etappensieg oder zwei oder drei bevorstehen.
Aber das ist doch schon mal ein kleiner, guter Ausblick auf unsere Tourvorschau für die Frauen dann. Jetzt schauen wir natürlich erstmal nochmal ganz gebannt auf diesen Zweikampf da bei den Männern und sind gespannt, was die zweite Woche bringt und ob Thomas dann in der nächsten Folge auch wieder von der besten zweiten Woche aller Zeiten spricht. Bis dahin, macht's gut.
Ever.
What's up? Der Radsport-Podcast.
What's Up ist eine M94.5 Produktion. Ein Angebot der Media School Bayern.